Bible, I get it from lexicons in Hebrew, and from commentaries from the New Standard American Bible Version.
Bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich euch nur sagen, wo ich meine Informationen her habe. Natürlich aus der Bibel als erstes, und dann aus einem Lexikon, aus einem Hebräisch-Lexikon. Und what was the last thing?
The New American Standard Bible and the New King's, James Version also in the commentaries.
Und ein Kommentar für die King James Version.
Okay. In the time I was in the service, we had something that was called body system.
In meiner Zeit im Militär, da gab es ein Prinzip, das heißt Buddy System, ein Freundschaftsprinzip.
Which meant that every soldier was assigned another soldier to always be together, especially in combat, in war, or even in training.
Das heißt, ein Soldat hatte einen anderen Soldat ihm zugewiesen, mit dem er zusammen trainiert hat und vor allem aber auch im Krieg zusammen war.
So the body of the soldier had to know pretty much a lot about his neighbor.
Das heißt, dieser Buddy, dieser Freund musste seinen anderen Freund sehr gut kennen.
When the person was missing, the friend or the body person, the body soldier, needed to know where the soldier was.
Das heißt, wenn einer von ihnen gefehlt hat, musste der andere wissen, wo er war.
So many times we had assigned people that
und manchmal war es so, dass die Person, die einem zugeteilt wurde, dass man sich mit der Person eigentlich gar nicht so gut verstanden hat, aber man musste miteinander auskommen. Aber wir mussten immer zusammen sein, wir mussten zusammen gehen, marschieren, und ich kann mich erinnern an Zeiten, da sind wir dann im Kriegsgeschehen auch unterwegs gewesen zu zweit. Im Falle, wenn einer sterben sollte, musste der andere dann sich kümmern und Bescheid sagen und der Obrigkeit Bericht erstatten. Aber ich bin nicht heute hierher gekommen, um euch Kriegsgeschichten zu erzählen. Aber wie wir alle wissen, befinden wir uns auch in einem geistlichen Krieg, jederzeit. Und in diesem Leben müssen wir manchmal auch mit Leuten zusammengehen, mit denen wir uns vielleicht gar nicht so gut verstehen. Aber da kommt jetzt unser Glaube als Christen zum Einsatz. Denn es sollte nicht so unter uns sein. Denn eines Tages wollen wir doch alle im Himmel sein. Wenn ihr jetzt euch schon nicht vorstellen könnt, dass diese Person mit euch im Himmel ist, dann habt ihr ein großes Problem. Ich habe mal einen Gedanken gehört. Ich habe von Leuten gehört, die gesagt haben, dann gehe ich lieber nicht in den Himmel, bevor ich die Person dort nochmal sehen muss. Das ist etwas, über das wir uns Gedanken machen sollten. Wollen wir wirklich eines Tages im Himmel sein? Dann fängt unser Weg hier schon an, auf dieser Erde. Hier ist es, wo wir anfangen müssen, mit anderen zusammenzugehen, wo wir lernen, auch mit Gott zu gehen. Und das bringt uns jetzt zu unserer Bibelgeschichte, die wir heute Morgen miteinander anschauen wollen. Und ich lade euch jetzt ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen in 2. Könige, Kapitel 2. 2. Könige, Kapitel 2. Und wir sehen hier eine bekannte Geschichte, eine sehr interessante Geschichte. Und wie immer werden wir uns überlegen, was bedeutet diese Geschichte für mich heute? Und ich werde euch jetzt diese Geschichte vorlesen von Vers 1 an bis Vers 13. Als der Herr Elia im Sturm zum Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal fort. Und Elia sagte zu Elisa: Bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sagte: So wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Als sie nach Bethel hinabkamen, gingen die Söhne der Propheten, die zu Bethel waren, zu Elisa heraus und sagten zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hinwegnehmen wird? Er sagte: Ich weiß es auch, schweigt. Und Elia sagte zu ihm: Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sagte: So wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Söhne der Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa und sagten zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hin wegnehmen wird? Er sagte: Ich weiß es auch, schweigt. Und Elia sagte zu ihm: Bleib doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sagte: So wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So gingen die beiden miteinander. 50 Männer von den Söhnen der Propheten gingen mit und standen von fern, aber die beiden standen am Jordan. Dann nahm Elia seinen Mantel, wickelte ihn zusammen und schlug das Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, so dass die beiden trocken hindurchgingen. Als sie hinüberkamen, sagte Elia zu Elisa: Bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir genommen werde. Elisa sagte: Dass mir ein zweifaches Maß von deinem Geist zuteil werde. Er sagte: Du hast Schweres gebeten, doch wenn du mich sehen wirst, wenn ich von dir genommen werde, wird es so sein. Wenn nicht, so wird es nicht sein. Und als sie miteinander gingen und redeten, sieh, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die trennten die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Sturm auf zum Himmel. Elisa sah es und schrie: mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter, und sah ihn nicht mehr. Und er fasste seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Und er hob den Mantel Elias auf, der ihm entfallen war, kehrte um, trat an das Ufer des Jordan, nahm den Mantel Elias, der ihm entfallen war, schlug das Wasser und sagte: Wo ist nun der Herr, der Gott des Elia? Und er schlug das Wasser, da teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Eine interessante Geschichte. Eine faszinierende Geschichte. Einer wurde entrückt in den Himmel, der andere blieb zurück. Aber wie ihr seht, fingen sie an, diesen Weg zusammenzugehen und sie waren in Gilgal, als sie losgingen. Und das ist wichtig. Der Name Gilgal bedeutet wegnehmen. An dieser Stelle sprach Gott zu Josua und sagte ihm: Hier werde ich die Sünden Israels wegnehmen, alles, was aus Ägypten gekommen war. Und Brüder und Schwestern, als Christen ist das auch diese Stelle, wo wir unseren Weg mit Gott anfangen. Wenn wir den Herrn kennenlernen und wenn wir ihn annehmen, in unser Leben aufnehmen, dann nimmt er das unsere Sünden weg. Erinnert euch daran, die Israeliten waren Sklaven gewesen in einer heidnischen Nation, in einer gottlosen Nation. Wenn wir unser Leben Gott übergeben, dann sind wir auch nicht länger ein Sklave der Sünde. Dann nimmt er die Sünde weg von uns. Und wir sehen in Vers 2, wie Elia zu Elisa sagt, bleib hier, ich gehe nach Bethel. Und warum hat Elisa gesagt, bleib doch hier? Es schien so, als ob er nicht wollte, dass Elisa mit ihm ginge. Was war in Bethel, warum er nicht wollte, dass er dahin ging? Es ging nicht um die Ortschaft selber, sondern es war eine Prüfung, ja, ob der Elisa weiterhin treu bleiben würde, ob er ihm folgen wollte. Es hat getestet, ob Elisa weiterhin treu bleiben wollte und bei Elia bleiben wollte. Und Brüder und Schwestern, wenn wir mit dem Herrn gehen, da wird es auch immer wieder Prüfungen geben, die uns herausfordern und schauen, ob wir es wirklich ernst meinen mit Gott. Was werden wir dann sagen? Bleiben wir dann zurück und sagen, ich höre hier meinen Weg auf, oder sagen wir, ich werde weitergehen? Aber Elisa hat sich 100%ig entschieden, hat gesagt, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Und sie gingen zu der nächsten Ortschaft, Bethel. Und der Name Bethel bedeutet Haus Gottes. Und Brüder und Schwestern, das ist der nächste Punkt, an dem wir in unserem Weg mit dem Herrn kommen. Wenn wir den Herrn annehmen in unserem Leben, dann werden wir auch selber zu einem Haus Gottes. Stimmt das nicht? Die Bibel sagt uns, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Das heißt, wenn wir mit dem Herrn gehen wollen, dann müssen wir unseren Körper auch dazu hingeben, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Wenn ihr daheim Zeit habt, könnt ihr gerne in 1. Mose Kapitel 35 nachlesen. Da ist die Geschichte davon, wie es Bethel, das Haus Gottes, genannt wurde. Aber in dieser Zeit jetzt im Volk Israel, da gab es ein Problem dort. An dieser Stelle, in dieser Ortschaft, hatte man angefangen, Götzendienst zu betreiben und man hat angefangen, Götzen anzubeten. Der Prophet Hosea hat dann Bethel nicht mehr Bethel genannt, sondern Beth-Aven. Und das Bet Aven bedeutet dann das Haus der Bosheit oder das Haus eines Götzen. Und manchmal, Brüder und Schwestern, müssen wir uns bewusst werden, haben wir wirklich Gott in uns wohnen, in unserem Haus? Kann es sein, dass manchmal andere Dinge uns wichtiger werden als Gott? Ich sage hier nicht, ich werfe euch nicht vor, dass ihr das habt, dass ihr irgendeinen Götzen in eurem Leben habt oder irgendein Idol, das wichtiger ist als Gott. Aber es ist etwas, über das wir uns Gedanken machen sollten. Wenn irgendetwas in unserem Leben oder irgendjemand uns wichtiger wird als der Herr, dann ist das wie ein Götze, den wir in unserem Haus aufstellen. Und wir sehen jetzt in Vers 4, dass Elia und Elisa weitergehen zur nächsten Stelle. Elia sagt wieder, bleib doch hier, ich gehe jetzt nach Jericho. Aber Elisa sagt wieder, nein, ich werde mitkommen. Und sie gingen zusammen nach Jericho. Und was bedeutet das Wort Jericho, der Name? Jericho hat zwei Bedeutungen, eigentlich interessant. Es bedeutet einerseits Mond, aber es bedeutet auch ein angenehmer Duft, Aroma. Und das ist auch die nächste Stelle, die wir als Christen anlaufen müssen. Wenn man sich entscheidet für Christus und dann seinen Körper als Tempel des Heiligen Geistes gibt, dann als nächstes werden wir auch sowas wie ein Mond. Der Mond hat selber kein Licht. Wenn es die Sonne nicht gäbe, könnte man den Mond nicht sehen, er hat kein eigenes Licht. Das heißt, der Mond leiht sich das Licht der Sonne, er reflektiert das Licht der Sonne, um auf die Erde zu leuchten. Und die Sonne ist ein Symbol für Jesus. Natürlich haben leider auch Heiden diese Symbole für ihre Götzen verwendet. Aber in der Bibel ist die Sonne ein Symbol für Jesus. Und wenn wir Jesus kennen, dann bekommen wir das Licht von ihm und reflektieren es an andere in der Welt. Und es bedeutet ja auch ein Wohlgeruch. Und wie können wir das jetzt verstehen? In Epheser Kapitel 5, Vers 2, da steht: Wandelt in der Liebe, gleich wie Christus euch geliebt hat und sich selbst dahingegeben hat für uns als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Wohlgeruch. Die Bibel sagt uns, dass Jesus sich als Opfer hingegeben hat, als ein lieblicher Geruch. Das heißt, sein Opfer ist für Gott wie ein Wohlgeruch. Und wie hilft das dir und mir? Wenn ihr nachschauen wollt in Offenbarung 8, Vers 3 und 4, Offenbarung 8, 3 und 4, da steht, und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte einen goldenen Räuchergefäß und ihm ward viel Räucherwerk gegeben, dass er es gäbe zum Gebet aller Heiligen auf den goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf mit dem Gebet der Heiligen von der Hand des Engels vor Gott. Brüder und Schwestern, wenn ihr Jesus angenommen habt und wenn ihr jetzt betet, dann steigen eure Gebete auf und der Wohlgeruch von Jesu Opfer wird dem beigemengt und so steigen die Gebete als Wohlgeruch auf vor Gott. Auch in 2. Korinther heißt es, dass wir ein Wohlgeruch sind vor dem Herrn. Und wir können das nur sein, weil Jesus sein Opfer gebracht hat für uns. Und das ist auch der nächste Schritt in unserem Leben und auf unserem Weg mit Gott. Erst nimmt Gott die Sklaverei der Sünde weg von uns. Dann macht er uns zu einem Tempel seines Heiligen Geistes. Und dann macht er uns reflektierend wie den Mond und er gibt uns diesen Wohlgeruch. Und wenn ich sage, wir sind wie der Mond, dann heißt es, wir sollen das Licht von Jesus reflektieren und auf andere leuchten. Für andere leuchten.
Okay, so they are almost at the end.
Und jetzt kommen Elia und Elisa langsam zum Ende ihres Weges. In Vers 6 sehen wir, dass Elia zum Jordan gesandt wurde. Und es ist interessant, weil als sie dann durch den Jordan gingen, dann wurde Elia entrückt, zum Himmel entrückt. Und das Wort Jordan bedeutet nach unten gehen oder etwas versinken. Und das ist auch etwas, das wir tun müssen. Es gibt nichts in diesem Leben, was wir mit in den Himmel nehmen könnten. Und es gibt auch noch etwas anderes, was hier einiges, was am Jordan passiert war. Könnt ihr euch erinnern, als Josua die Armee der Israeliten angeführt hat und sie eroberten das Land Kanaan? Und die Bibel sagt uns, dass sie, als sie ins Land Kanaan kamen, durch den Jordan gingen. Und als sie schon hinübergegangen waren, da war der Fluss dann hinter ihnen und Josua hatte seine Armee, seine Soldaten da. Und was lag direkt dann vor ihnen? Da war eine befestigte Stadt, der Riesen. Das war die Stadt, die Elia und Elisa gerade hinter sich gelassen hatten, Jericho. Und Josua und die Soldaten, die mussten wirklich aus Glauben jetzt kämpfen und leben. Von einem militärischen Standpunkt aus war es keine sehr gute Taktik, an dieser Stelle zu sein. Bevor ich aus dem Militär in Ruhestand ging, war ich ein Kommandant und hatte einige Soldaten. Und ich kann mir keine Situation vorstellen, wo ich jemals meine Soldaten in so eine schwierige Lage gebracht hätte, so ein Risiko eingegangen wäre. Denn man hat keine Stelle, wo man fliehen konnte. Und wenn man mit den ganzen Rüstungen fliehen müsste durch den Fluss, dann könnte man untergehen. Als wir in Korea waren, da war ein Ereignis, da ist ein Major mit seinem Soldaten in einem militärischen Fahrzeug gefahren. Und sie fuhren in der Nacht und man konnte nicht gut sehen, es regnete. Und sie konnten die Brücke nicht sehen, die über den Fluss führte. Und die haben die Brücke verfehlt und sind in den Fluss gefahren. Und sie sind im Fahrzeug versunken. Und sie konnten dem Fahrzeug nicht entkommen. Sie sind untergegangen, ertrunken. Als sie sie bergen konnten, hatten sie auch immer noch ihre Rüstung an. Die Rüstung wird sehr schwer im Wasser. Es schien so, als ob der Major noch versuchte, seine Rüstung abzunehmen, aber es war zu viel und es ging zu schnell. Er starb, obwohl er sich bemüht hat, zu leben. Und ja, es war ungefähr um Mitternacht, dass wir einen Anruf bekamen. Ich habe daheim geschlafen und sie haben uns gesagt, wir müssen alle kommen. Und wir mussten sie suchen und wir haben tagelang nach ihnen gesucht. Wir wussten nicht, wo sie waren. Bis irgendjemand die Stelle sah, wo sie ins Wasser gefahren waren, da konnte man noch Spuren der Reifen erkennen. Und jetzt zurück zu der Geschichte von Josua und seiner Armee. Die hatten jetzt den Fluss hinter ihnen und die Stadt vor ihnen. Sie hätten dort ertrinken können, wenn sie hätten fliehen müssen. Aber es gab nur eine Richtung, in die sie gehen konnten, vorwärts. Und in unserem Leben, auf unserem Weg mit dem Herrn gibt es auch nur eine Richtung, die wir gehen können. Es ist vorwärts. Wenn wir zurückgehen, wenn wir rückwärts gehen, dann können wir auch im geistlichen Sinne ertrinken. Das heißt, Brüder und Schwestern, wir müssen aus dem Glauben leben und wir müssen im Glauben vorwärts gehen. Das ist das Praktische, dass wir in unserem Weg mit dem Herrn machen müssen. Und die dachten, dass ja die Probleme da, die wären groß und unüberwältigend. Erinnert ihr euch, was da für Menschen gelebt haben in Jericho? Sie mussten gegen die kämpfen. Das waren nicht Menschen wie du und ich. Wir können in Amos Kapitel 2, Vers 9 lesen. Dabei habe ich den Amoriter vor ihnen her vertilgt, der so hoch war wie die Zedern und so stark wie die Eichen. Und ich vertilgte oben seine Frucht und unten seine Wurzel. Dort in Jericho lebten die Riesen. Und es waren keine schwachen Leute dort, sondern es waren starke Riesen. Denn wer hat das in Amos gesagt? Gott selber sprach zu ihnen. Sie waren groß wie Zedern und stark wie Eichen. Und das waren die Leute, die jetzt vor Josua standen, die Josua jetzt mit seiner Armee bekämpfen sollte. Und in unserem Leben, in unserem Weg mit Gott, werden wir auch einmal Riesen vor uns haben. Wir werden manchmal Probleme, große Probleme haben. Aber wir werden sie im Glauben bekämpfen und besiegen können. Und wir kommen jetzt bald zum Ende, in Kapitel 2. Könige 2, Vers 9, zum Ende unserer Geschichte hin. Okay, als sie hinüberkamen, sagte Elia zu Elisa, bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir genommen werde. Elisa sagte, dass mir ein zweifaches Maß von deinem Geist zuteil werde. Und in Vers 10 heißt es, er sagte, du hast Schweres gebeten, doch wenn du mich sehen wirst, wenn ich von dir genommen werde, wird es so sein, wenn nicht, so wird es nicht sein. Elisa durfte sich jetzt etwas wünschen und er bat um das zweifache Maß des Geistes Elias. Und Elia sagte, das ist ein schweres Ding. Für wen war das schwierig? War das schwer für Gott oder schwer für Elisa? Gibt es denn irgendetwas, das für Gott zu schwer ist? Nein, das Schwierige war für Elisa selber. Wenn wir Gott mit den Augen des Glaubens anschauen, dann ist es für uns manchmal schwierig. Vielleicht fragen manche sich, wie kann man denn beweisen, dass Gott existiert? Wir müssen aus dem Glauben leben und im Glauben Gott sehen. Elia sagte, wenn du siehst, wenn ich hinweggenommen werde. Wenn wir Gott mit den Augen des Glaubens anschauen und ja, an ihn glauben, dann werden wir auch das erhalten, was er uns versprochen hat, nämlich den Heiligen Geist. Und jetzt sind wir am Ende der Geschichte angelangt, Vers 11 bis 13. Und jetzt kamen diese feurigen Rosse und Wagen und nahmen Elia auf und Elisa sah das, er konnte es sehen. Und als Elia wegfuhr, da rief Elisa aus in Vers 12, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Warum sagte er das? Und ich denke, dass Elisa diese feurigen Wagen, er sah sie und das waren sicher Gottes feurige Armee oder ein Wagen davon. Aber es gibt auch noch eine andere Erklärung. Damals in Israel, da gab es natürlich noch keine Panzer und Hubschrauber. Das beste Verteidigungsmittel für eine Nation waren die Wagen. Und Elia stellte die beste geistliche, den besten geistlichen Schutz dar, den die Nation Israel hatte. Er stellte im geistlichen Sinne diese Wagen und Rosse dar. Und jetzt war er weg. Was sollte jetzt geschehen? Das erinnert mich auch ein bisschen an die Situation, als Jesus in den Himmel fuhr und die Apostel noch da waren. Was sollten sie jetzt tun? Was würdest du und ich tun? Als Jesus fortging, versprach er ihnen dann an Pfingsten den Heiligen Geist zu schicken. Als Elia fortging, was hat Elisa empfangen? Er hat ein doppeltes Maß des Heiligen Geistes empfangen. Und Brüder und Schwestern, wenn du und ich hier in dieser Welt weiterhin geistlich überleben wollen, dann brauchen wir auch den Heiligen Geist. Noch zwei letzte Gedanken. Der Mantel Elias, der fiel dann zu Boden. Und Elisa hob ihn auf. Aber wenn ihr seht, was er tat, bevor er den Mantel aufhob, im Ende von Vers 12 heißt es, dass Elisa seine Kleider fasste und in zwei Stücke zerriss. Und danach hob er den Mantel auf, der von Elia herabgefallen war. Dieser Mantel, der von Elia heruntergefallen war, das ist ein Symbol für die Gnade Jesu. Es ist ein Symbol für die Gerechtigkeit, die vom Himmel ja herabgefallen ist für uns. Aber wir können diesen Mantel von Jesus nicht anziehen, bevor wir nicht zuerst unseren eigenen Mantel ablegen, unsere eigene Kleidung. Im geistlichen Sinn ist unsere Kleidung ja unsere eigene Gerechtigkeit und die haben wir nicht. Wir müssen komplett unsere eigene Gerechtigkeit ablegen. Wir müssen sie in zwei Stücke zerreißen. Und dann können wir die Gerechtigkeit Jesu anziehen. Und jetzt war Elia weg. Und Jesus ist auch in den Himmel gefahren. Und du und ich, wir sind hier noch auf dieser Erde. Brüder und Schwestern, was machen wir jetzt? Was tun wir jetzt, um den Heiligen Geist zu empfangen? In Lukas sagte Jesus, wenn ihr, die ihr böse seid, doch euren Kindern gute Dinge geben könnt, wie viel mehr kann euer Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Wenn wir auch eines Tages im Himmel sein wollen, so wie Elia, dann ist Jesus jetzt schon bereit, er möchte das für uns tun. Könnt ihr euch vorstellen, eines Tages im Himmel zu sein? Manchmal denke ich mir, ich möchte eigentlich gar nicht mehr hier sein, ich möchte schon dort sein. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir dann geholt werden, bis dahin brauchen wir den Heiligen Geist. Und deshalb bitten wir doch schon heute um diesen Heiligen Geist von Gott. Möge der Herr uns segnen. Amen.